Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Alles abgedeckt mit
Lars Decker
und Sebastian Esser von Besser Esser und zusammen sind wir
Besser abgedeckt.
Hallöchen, da sind wir wieder.
Ich wollte gerade wieder so ein Begrüßungsding machen, aber ich glaube, ich lasse es sein.
Komm, hau raus, ich kann eh schon nicht mehr. Komm, gibst du mir volle Dröhnung.
Nee.
Komm, jetzt will ich
es auch. Ich könnte das jetzt einfach.
Es geht nicht weiter, jetzt erzähl. Ja. Also, heute wollen wir mal so ein bisschen über das Thema Altersvorsorge quatschen.
Ich hatte immer zuletzt schon mal das Altersvorsorgesystem angerissen.
Genau, wollen wir heute mal eher darauf zu sprechen kommen, welche Themen es gibt, gerade sowas wie Kosten, aber auch ETF-Portfolios oder braucht man überhaupt ETFs in der Altersvorsorge? Ist ein Depot nicht viel besser? Ich würde so Themen ein bisschen mal besprechen. Das Geile ist, du bist der absolute Experte dafür.
Deswegen, hast du heute noch irgendwas vor mit mir oder warum schleimst du dich so ein? Ja,
später.
Halleluja.
Ja, deswegen würde ich sagen, wir haben ja schon mal im Vorfeld gesagt, es gibt so eine Handvoll sehr gute Gesellschaften auf dem Markt. Ja, eine Handvoll kommt sogar echt gut hin. Ich lass die Namen mal weg.
Aber viele oder so wie in der letzten Folge, erst Namen nennen und Nachnamen weglassen.
Ja, viele davon haben zumindest auch ein blaues Logo, das kann ich sagen. Und ein grünes. Blau-grün. Gibt es noch andere Farben? Ach, ist doch scheißegal. Also, Handvoll gute Gesellschaften. Die Chance, dass ihr eure Altersvorsorge dort habt, ist relativ gering. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe in der Regel, sage ich mal, von 10 Beratungen 9, die nicht dort sind, sondern
ja, ganz ich wollte es genau andersrum sagen, eine ist maximal da.
Ja, ist so. Ja. Und dann erzähl doch mal. Also wenn ich jetzt eine Altersvorsorge abschließe, ich sitze jetzt irgendwo in einer Agentur bei der, keine Ahnung, Gesellschaft Pfefferminzia und der Berater sagt mir hier, Altersvorsorge ist wichtig, das weißt du, siehst ja alles in den Nachrichten, 150 Euro musst du machen, da kommt Summe X später raus, auf was muss ich denn da achten?
Also die erste Frage, die ich als Kunde stellen würde, wäre, warum? Also was bringt mir das, wenn ein Berater, eine Beraterin ein Papier hinlegt, wo dann draufsteht, aus 150 Euro, die du heute investierst, entsteht ein Kapital von, keine Ahnung, 250.000, 300.000 und daraus entsteht wiederum eine Rente von 600 Euro im Monat. Mhm. Also was bringt mir das? Also wo ist da der große Effekt für mich? Also das heißt
600 Euro.
Ja, aber das bedeutet, der soll mir erstmal eine Analyse machen im Alter, wie überhaupt meine Lücke aussieht. Also 600 Euro mehr oder weniger, ist das jetzt damit meine Rentenlücke gedeckt oder ist es gerade mal 10% von meiner Rentenlücke? Also das würde ich erstmal nachfragen. Die nächste Frage wäre, wo geht das Geld rein?
Das in der Rentenversicherung.
In der Rentenversicherung, aber wie wird das Geld angelegt?
Gute Frage.
Und da kommt schon darauf an, dass die meisten Vermittler da draußen, also wenn die so unter 35, unter 14, nehmen die wahrscheinlich selber schon ETFs, sofern die es anbieten können. Es gibt so ein, zwei Vertriebe, die das immer noch nicht machen können.
Ja, wie ging das nochmal? Konzeption steckt.
Produkt oder sowas. Ja. Irgendwie sowas, aber Jürgen Klopp, ich weiß nicht, wie lange der noch Werbung für die macht. Aber wenn ein Berater sagt, okay, wir investieren nicht in ETFs, sondern wir investieren wirklich in einen aktiven Fonds.
Ja.
Von Gesellschaft X, DWS.
Magst du denn vielleicht mal vorher erklären, wo überhaupt der Unterschied liegt? Also was ist überhaupt ein ETF und was ist ein gemanagter Fonds?
Okay, das muss ich ausholen. Also jeder hat wahrscheinlich schon mal den Begriff Aktie gehört. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Volkswagen-Aktie, wir haben eine SAP-Aktie oder Mercedes-Aktie. Und wenn man eine Aktie hat von Volkswagen, kann man quasi nach Wolfsburg fahren und sich so einen kleinen Krümel vom Ziegelstein oder so da rauspicken und dann hat man 0,000% von Volkswagen, aber halt von allen Mitarbeitern, von den Patenten, von den Autos, von der Fabrik etc., von den Maschinen und man partizipiert halt einfach von der Wertentwicklung dieses Unternehmens.
Ja.
Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte das Risiko nicht auf eine Aktie packen, sondern man soll es ein bisschen streuen auf mehrere Aktien, dann hat man die Wahl entweder selber 30 aufwärts Aktien zu kaufen oder man kauft entweder einen aktiven Fonds oder einen passiven ETF. Der aktive Fonds ist der Unterschied, dass da quasi ein Fondsmanager dahinter steckt mit seinem Team. Und wenn das ein Aktienfonds ist, der deutsche Aktien handelt, versucht er halt aus den bestmöglichen deutschen Aktien so das Portfolio zusammenzusetzen, um die bestmöglichen Renditen zu erwirtschaften. Sein Pardon, also auf der Gegenspielerseite, ist quasi, um sich zu messen, ist immer der DAX. Das sind die 40 größten Unternehmen Deutschlands in einem Index, im deutschen Aktienindex, den die meisten wahrscheinlich auch aus der Tagesschau kennen. Ist quasi die Benchmark. Er muss besser sein als der DAX, damit sich dieser Fonds lohnt. Ja. Weil dieser Fonds natürlich auch Kosten hat. Der Fondsmanager will bezahlt werden, die Gesellschaft will bezahlt werden. Und da kommen schon einige Kosten zusammen. Ein ETF ist quasi ein Produkt, was einfach nur diesen DAX mit den 40 größten Aktienunternehmen Deutschlands einfach eins zu eins wie so ein Spiegel abbildet. Also man kann sich das vorstellen, Planet Erde ist der DAX und unser Mond ist quasi der ETF, der die ganze Zeit die Erde umfliegt und immer verfolgt. Und macht der DAX 3% am Tag, macht dieser ETF auf den DAX auch 3% pro Tag. Und der Fondsmanager versucht halt, jetzt mal Schwerkraft außen vor, mit der Rakete ein bisschen hinterher zu fliegen, hat aber Kosten mit dem Treibstoff und schafft es auch nicht.
Ja, also es gibt sehr, sehr, sehr wenige gemanagte Fonds, die es schaffen, überhaupt gleichzuziehen oder ein bisschen mehr zu machen.
Ja, und das sind.
Und die sind meistens auch nicht möglich in Altersvorsorge.
Genau, das sind so institutionelle Fonds. Ein paar können das, aber die wenigsten halt nicht von den Altersvorsorgeprodukten. Und langfristig ist sowieso so, auch wenn man mit anderen spricht, die sagen, ja, ich mache das selber mit Aktien. 99% aller Privatanleger oder 99,99% aller Privatanleger schaffen es einfach nicht, mit deren eigenen gemanagten Portfolio bei Trade Republic oder sonst wo über 30, 40 Jahre wirklich besser zu sein als der Markt. Das bedeutet der weltweite Aktienmarkt, den man über ein ETF zum Beispiel abbilden kann. Die sind aber aktuell alle immer noch verwöhnt, auch wenn wir letztes Jahr ein scheiß Börsenjahr hatten durch Ukraine. Sind alle verwöhnt, weil die alle seit 2020 durch Corona an die Börse gekommen sind und 20% pro Jahr gewohnt sind. Ja. Aber langfristig macht die Börse einfach diese 7-8% pro Jahr. Und deswegen sollte man gerade auch in der Altersvorsorge schauen, dass man halt ein ETF-Portfolio aufbaut. Also ein ETF würde reichen, je nachdem, welcher das ist. Aber vielleicht maximal so 4 ETFs, um wirklich die Welt mal komplett abzubilden. Und damit fährt man einfach besser als die aktiven Fonds. Man fährt besser, als wenn man Einzelaktien macht. Und man senkt auch die Kostenstruktur, als wenn man einen aktiven Fondsmanager damit reinhaut, der 0,0 Vorteile hat.
Wenn wir auf das Thema auch nochmal kurz zu sprechen kommen können, also auch was das Thema ETFs angeht, es ist schön, wenn der Vermittler draußen ETFs anbietet, gar keine Frage, und es soll auch so sein, aber wenn ich manchmal sehe, dass da 50% MSCI World genommen wird, und 50% S&P 500.
Da fallen mir die Zähne auf.
Kann ich so sagen, Böhme mehr. Ja, also für euch, der S&P 500 ist fast genauso gewichtet wie der MSCI World. Der MSCI World hat halt die ganze Welt, wie er sagt, aber der größte Anteil davon sind trotzdem amerikanische Unternehmen. Und der S&P 500 hat halt rein amerikanische Unternehmen. Die 500 größten, wie es der Name halt sagt. Und also da solltet ihr auf jeden Fall gucken. Vielleicht ist dann auch noch Nasdaq und sowas dazwischen. Also ihr solltet schon schauen, dass der Vermittler da schon ein bisschen Ahnung hat. Ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Also.
Ja, das merkt man schon daran, wenn man einfach nachfragt, warum dieser und dieser ETF versteckt dahinter und nachfragt, okay, wie kann man so ein Weltportfolio aufbauen? Und wenn er da wirklich sagt, MSCI World 50-50 zum S&P 500 ETF, das heißt 1600 größten Unternehmen beim MSCI World, der Industrienation mit 2/3 USA plus S&P 500, 100% USA, sollte einem schon selber auffallen. Das macht ja irgendwie nicht so viel Sinn.
Ja, man sollte sich vor allen Dingen auch selber ein bisschen damit beschäftigen. Also jeder Kunde, der bei mir eine Altersvorsorge besitzt, den sensibilisiere ich auch für den Markt generell ein bisschen. Wir machen zum gemeinsamen Depot. Wir schauen, dass er da, und wenn es nur 10 Euro im Monat sind, da einfach ein Gefühl für bekommt, wie läuft das alles überhaupt ab und was ist da überhaupt drin, was sind da für Unternehmen, in was investiere ich da. Die Leute sollen auch nicht nur vertrauen, also ein bisschen mal Eigeninitiative reinbringen, sich einlesen, wäre manchmal ganz gut. Weil es schützt euch vor vielen Sachen, die viel zu teuer sind, und dann ist das Gehäuse nachher groß. Wie gesagt, für mich top, weil wenn ich mit vielen Kunden zusammensitze, dann habe ich es nicht schwer, denn was Neues zu verkaufen, keine Frage. Aber für euch, ihr verschenkt halt meistens am Anfang immer sehr viel Geld, bis ihr dann am Ende sowieso bei uns sitzt. Oder bei jemand anders, der auch sehr gut ist. Es gibt ja auch noch andere geile Typen, nicht nur uns, aber.
Und Frauen.
Und Frauen, natürlich. aber das hört sich ein bisschen komisch an.
Nimm mal ein anderes Adjektiv.
Keine Ahnung. Ich habe schon sehr, 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 sehr viel komische Sachen gesehen.
Ja, also das ETF-Portfolio, so, ihr solltet jetzt auch nicht nur 100% MSCI World machen, sondern macht zum Beispiel 70-30 MSCI World, MSCI Emerging Markets, das heißt, man packt die Industrienationen in Kombination zu den Schwellenländern. Gerade dort ist ein großes Wirtschaftswachstum. Ihr könnt aber auch zum kleinen Anteil den Nasdaq dazu packen, Technologie, ja. Was je nach Gesellschaft bieten die auch noch die Small Caps an, das heißt, man hat kleinere Unternehmen mit drin, einfach so ein bisschen Streuung zu machen oder vielleicht noch ein bisschen Europa mit rein. Aber das reicht dann auch schon. Also 2, 3, 4 ETFs, keep it simple, mehr braucht man nicht und man hat damit durchschnittlich seine 7-8% pro Jahr.
Okay, das heißt, das Thema ETFs haben wir schon mal abgehakt. Das heißt, ETFs sind immer günstiger als aktiv gemanagte Fonds. Aktiv gemanagte Fonds können auch gute Gewinne erwirtschaften, sind aber meistens durch die Kosten schlechter am Performen. Das heißt, selbst wenn der aktiv gemanagte Fonds jetzt mal 1% oder 2 mehr macht, fressen es halt die Vorkosten nachher wieder auf. Und dann kann ich es auch direkt in den ETF packen. Würdest du sagen, es gibt steuerlich auch Unterschiede zwischen einem Fonds und einem ETF, wenn ich später mal in der Auszahlung bin?
Ein Fonds und ein ETF? Nee.
Ja.
Da gibt es diesen gleich behandelt, weil ein ETF ja auch nichts anderes ist als ein Fonds. Aber es gibt einen Unterschied zwischen privater Rentenversicherung auf ETF-Basis. Und dem Depot.
Mhm. Der wäre?
Schön, dass du fragst. zum einen in der Auszahlung später, wenn man ein ETF hat, wie zum Beispiel den MSCI World, und man verkauft den zu Zeitpunkt XY, völlig egal, muss man auf den Gewinn, hat man quasi, den Gewinn ist zu 30% steuerfrei, die restlichen 70% muss ich versteuern mit der Kapitalertragsteuer plus halt Soli und oder Kirsche. Bei der privaten Rentenversicherung ist es so, man hat erstmal 15% steuerfrei und davon muss man halt nur die Hälfte versteuern. Das heißt, wenn man alles gegenrechnet, hat man einen effektiven Steuervorteil so von 7-10% auf den Gewinn. Und dadurch, dass wir jetzt hier nicht nur von 100 Euro reden später, sondern sagen wir mal einen Gewinn von, sagen wir jetzt einfach mal 1 Million und davon 7-10%, sind es schon eine dicke Summe, die man sich da einspart.
Also man muss da ganz klar sagen, wenn ich jetzt ein Depot eröffne bei einem Broker wie Trade Republic, der per se an sich so nichts kostet, so, und ich ziehe die komplette Laufzeit ein ETF durch, dann habe ich trotz des Steuervorteils in der Altersvorsorge trotzdem ein wenig mehr Kapital als in der Altersvorsorge. Punkt, da braucht man nicht drüber diskutieren und jeder, der was anderes erzählt, lügt. Aber wenn ich mehrmals mal den ETF wechsle und das wird zu 100% vorkommen, dann muss ich ja jedes Mal diese Steuer darauf zahlen, die du vorher genannt hast. Und das muss ich in der Altersvorsorge halt nicht. Dort kann ich ihn so oft ich möchte im Jahr wechseln und muss nicht schon diese Sachen vorab versteuern. Das macht einen riesen Unterschied. Jetzt haben wir natürlich den Unterschied zwischen Kapitalertragssteuer und meinem eigenen Steuersatz später. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass sich das noch ändern wird. Das kann für den einen gut, für den anderen schlecht sein, aber ich sag mal, für einen Kapitalanleger, der wird immer im Kleinen, also mehr verdienen als jetzt die 20% Steuersatz. Das heißt in der Regel eher schlechter und dann macht das einen riesen Unterschied, definitiv. Und wenn ich nachher bedenke, okay, wie schnell kann ich an mein Depot dran und wie schnell kann ich an die Altersvorsorge dran, wenn mal was ist, dann macht es auch einen Unterschied, weil bei der Altersvorsorge muss ich der Versicherung schreiben, da kann ich auch sofort an mein Geld, aber das macht man eher weniger, als wenn ich jetzt zum Beispiel Trade Republic habe, wo es eine Bankkarte gibt, ich gehe zur Bank und hebe mir die Kohle ab. Das heißt nicht, dass das eine schlecht ist und das andere gut, man sollte einfach beides haben.
Ja, 100%.
Und was ist, wenn Trade Republic in Zukunft teurer wird und das ist jetzt nur Rumspinnerei, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Trade Republic nicht für immer diese Kostenstruktur fahren kann. Jedes Unternehmen, was ich in letzter Zeit beobachtet habe oder in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer, hat immer angefangen, günstig zu sein, um viele Leute zu locken. Das ist wie The Zone. The Zone ist da ein extrem geiles... ja, ist ja so. Es hat mal, glaube ich, bei 5 Euro angefangen, ging dann auf 10, ging dann auf 20 und jetzt mittlerweile sind wir, wenn man es, glaube ich, monatlich zahlen will, bei 45 und wenn man es jährlich zahlt, bei 35 umgerechnet im Monat. Innerhalb von kürzester Zeit, 4-5 Jahre. Trade Republic fängt jetzt an mit der Bankkarte, dafür nehmen die auch 60 Euro Gebühr und da wird sich auch schleichend mehr Kosten reingeben, desto mehr User die haben. Da bin ich mir sicher. Also man kann es natürlich nie fest sagen, aber womit wollen die dann nachher wirklich Geld verdienen? Und dann sieht die Welt halt auch wieder anders aus. Wir können es bei Banken gut beobachten. Wenn ich jetzt ein Bankendepot neben eine Altersvorsorge stelle, dann fahre ich mit der Altersvorsorge in der Auszahlung später besser, weil die Verwaltungskosten in der Bank deutlich höher sind.
Ja, zum Beispiel bei den meisten Banken sind es auch so 1,5% auf ETF-Sparpläne.
So, richtig. Und dann ist dieses Argument, ja, ich mache es selber halt weg. Und mir ist auch scheißegal, wie die Depot alle heißen. Aber es wird in Zukunft nicht mehr so günstig sein. Vielleicht nicht die nächsten 5 Jahre, aber selbst wenn es erst in 20 Jahren so ist, dann performe ich trotzdem schwächer. Und vielleicht ist auch die Altersvorsorge irgendwann total anders. Aber Stand jetzt kann ich mir halt das Ganze sichern. Man kann es mir nicht wieder wegnehmen.
Ja gut, aber wenn damit anfangen, kannst du die Glaskugel auspacken. Was du
kannst. Genau, also ja, faktisch will ich nur sagen, es gibt kein richtig oder falsch. Beschäftigt euch mit dem Kapitalmarkt, habt eine gute Altersvorsorge mit einer guten Kostenstruktur, mit einem Unternehmen, was auch wirklich Kohle hat, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass es irgendwie mal wie WeFox einfach vom Markt verschwindet. Habt trotzdem ein Depot, vermehr mein Geld trotzdem, hab vielleicht noch ein Tagesgeldkonto oder bei Trade Republic kriege ich ja auch einen ganz guten Zins und lass mein Geld einfach fucking nicht nur auf dem Konto rumliegen.
So, aber Kostenstruktur ist auch ein gutes Stichwort für Rentenversicherung, Kostenstrukturen, wenn man da ein paar Mitbewerber anschaut. Ich gebe jetzt nicht nochmal einen Augenwink.
Aber es sind ja nicht nur die, wir wollen mal ehrlich sein.
Ja, es gibt mehr.
Also es sind jetzt mit die teuersten, ja. Aber es gibt auch noch andere Wichser.
Ja, also es gibt in der Altersvorsorge eine sogenannte Effektivkostenquote, die einfach die Gesamtkostenquote über die komplette Laufzeit, bis dein Rentenbeginn da ist, im Durchschnitt anzeigt.
Ja.
Und die sollte nicht bei deutlich über 1% liegen. Wenn die bei 1,05 liegt, dann sage ich noch, ist auch im Rahmen. Aber wenn das über 1,1 geht, dann ist die einfach zu teuer.
Außer ich habe einen extrem krassen Rentenfaktor.
Dann muss der aber schon selber.
Dann muss sein. Schon sehr, sehr krass sein. Aber es gibt ja eine Gesellschaft, die hat einen brutal guten Rentenfaktor und liegt so bei 1,1 ungefähr.
Aber es kommt ja natürlich darauf an, wie deine Exit-Strategie ist, was ja auch viele nicht schon mal
wir
nachdenken.
Wir beraten da ja anders.
Ja.
Also wir gehen, also eigentlich in unserer Beratung der Rentenfaktor ja eher unrelevant, aber also für die meisten, weil man nachher sagt, okay, man schichtet das Ganze um. Aber ja, wenn ich jetzt einfach eine Person bin, die sagt, okay, ich will lebenslang die Rente haben, und das ist übrigens auch wichtig, dass euch jemand fragt, was ist euch wichtig? Wollt ihr später einmalig eine Summe haben oder wollt ihr eine monatliche Rente haben? Und wenn ja, soll diese sicher sein, also jeden Monat immer dieselbe Summe? Oder ist es auch für euch okay, wenn ihr das Geld umschichtet in ein Depot und aus den Dividenden lebt, aber da natürlich wieder ein bisschen Kursschwankungen habt? Also das sollte man natürlich auch gefragt werden.
Ja. Ja. Und ansonsten,
ja, was hat denn so ein teurer Versicherer? Sag das doch mal, was ist denn der Unterschied? Also wir haben gelernt, okay, der günstigste liegt bei 1%, unter 1%, zwischen 0,9 und 1,1 ist okay. Dann gibt's noch die Nettopolice, da muss man wieder gucken, okay, lohnt sich das jetzt dafür ein Honorar zu bezahlen? Bin ich schon im Gehaltssegment, wo sich das lohnt? Da warte ich damit noch, aber was wäre denn ein teurer Versicherer?
Also wenn man eine günstige Rentenversicherung abschließt, ist man so bei 0,85 bis 1,0% pro Jahr im Durchschnitt. Wenn man so 1 bis 1,15% hat, sage ich mal, dann muss man sehr genau auf die Vertragsmerkmale schauen, ob sich das lohnt. Wie zum Beispiel ein sehr hoher Rentenfaktor, der später die Höhe meiner Rente bestimmt. Alles darüber ist einfach maßlos überteuert. Und es geht wirklich bis ins richtig freche Maßlose rein, dass teilweise gewisse Versicherer 2 bis 3% Effektivkosten, Gesamtkostenquote da drin haben. Und da kannst du einfach, das hat nichts mehr mit Vermögensaufbau zu tun, hat auch nichts mit Sicherheitsplan zu tun, das hat nichts mit einer Altersvorsorge zu tun. Das ist, du verlierst einfach so dermaßen viel Geld, du verlierst locker 50 bis 100.000 Euro allein an Kosten, die dadurch entstehen, dass es woanders deutlich besser angelegt
ist. Ja, das Argument ist ja dann immer der Gesellschaften, also des Vertreters, ja okay, wir haben zwar mehr Kosten, aber du bekommst ja trotzdem später mehr raus, als du eingezahlt hast.
Ja, ja. Gut, aber
dann möchte ich
doch. Wenn ich Oma Hildegard 100 Euro gibt mir 110, habe ich auch 10 Euro mehr.
So, also wenn es jetzt nachher um 10.000 Euro geht, dann kann man darum diskutieren, aber es geht dann manchmal auch um 100.000 Euro.
Ja.
Und dann finde ich schon gar nicht mehr so witzig.
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel statt 250.000 240.000 bekommt, kann man wirklich noch drüber reden, aber wenn man statt 250.000 170.000 bekommt, ja, dann hört der Spaß irgendwann auf.
Das ist leider.
Und dann sagen die, ja, ich habe hier, die haben ja meistens haben die auch keine ETFs, sondern aktive Fonds. Und dann haben wir wieder Spielchen und sagen, ja, die, wir kriegen ja auch mehr Rendite. Dann schaust du den Chart an, sehe ich nicht.
Da habe ich auch so einen Spezialisten, den mag ich sehr. Der arbeitet also eine Agentur, ich nenne jetzt wieder keinen Namen, ist aber ein Beamtenversicherer, arbeitet nicht mit Maklern zusammen. Und der will mir auch immer erzählen, wie geil deren Portfolios laufen. Und dann guckst du dir das an und denkst,
wo?
Na,
ich weiß ja nicht.
I doubt it. Ja, aber das mal so zusammengefasst. Also, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt und mal Ende des Jahres, ihr bekommt ja alle so einen Zettel der Gesellschaft, wo drin steht, okay, was habe ich eingebezahlt, was ist jetzt noch drin? Und da ist halt ein geisteskranker Gap zwischen, außer jetzt vielleicht, klar, wir hatten jetzt Jahre mit der Ukraine-Krise, da es war der ganze Markt mal kurz broke, aber positiv wieder, weil dann habe ich wieder den Cost-Average-Effekt, den könnten wir nochmal erklären in einem anderen Podcast. Dafür habe ich letztes Jahr halt wieder geile Gewinne gemacht. Aber, ja, wenn ihr da das Gefühl habt, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen teuer, dann meldet euch da gerne und dann können wir auch kostenfrei das Ganze begutachten. Wir haben da Software für, ob es sich auch noch lohnt, das Ganze zu wechseln. Das zeigen wir anhand Zahlen und Fakten. Wir sagen nicht einfach, hey, das ist scheiße. Das passiert ja in der Regel auch oft. Also ich habe ja auch schon mal einen Storno reinbekommen und dann denke ich mir, okay, der hat das günstigste Produkt auf dem Markt, warum storniert der? Und dann irgendein anderer Vermittler sagt, ja, das ist scheiße, mach es weg. Und dann glaubt man der Person. Ist jetzt bei mir zum Glück noch nie so oft vorgekommen, aber bei vielen Kollegen bekomme ich sowas ja öfter mit, weil ich versuche ja auch immer alles sehr freundschaftlich aufzubauen, deswegen habe ich da nicht so Probleme mit, aber es gibt halt so Leute und lasst euch immer Fakten zeigen. Also es bringt nichts zu sagen, hey, das ist kacke.
Ja, und also wenn die Rentenversicherung wirklich bei diesen normalen Benchmarks, die so 0,85-1% effektiv kosten, die läuft schon 2-3 Jahre, die dann zu wechseln, ist auch kittisch.
Jo, und eine ganz, ganz wichtige Sache. Bitte, falls ihr mal irgendwie Berührung habt mit irgendeinem Goldstrukturvertrieb, der euch erzählen will, dass Gold viel mehr Sinn macht, und ja viel günstiger ist und man ja gar keine Abschluss- und Vertriebskosten hätte wie in der Altersvorsorge und man das Ganze ja nach einem Jahr nicht mehr versteuern muss, dann nehmt bitte einfach die Beine in die Hand und lauft. Wenn ihr Gold machen wollt, dann macht Gold, aber dann geht bitte in die Bank, geht zum Goldhändler, kauft euch dort Gold und lasst euch nicht erzählen, dass Aktien scheiße sind, weil ein ETF immer mehr Gewinn macht als Gold. Gold ist einfach nur inflationär, dein Geld nicht rumliegen haben, was auch völlig okay ist, aber nicht dafür da, um mein Geld zu vermehren. Punkt.
So, kann man als Beimischung machen ins Depot mit so 5%, richtig. Aber dann hat man auch schon ein sechsstelliges Depot, bevor man Gold dazu packt. Richtig.
Gut, Lars, ich würde sagen, reicht erstmal Informationen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
In alter Frische? In
alter Frische. Vielleicht können wir ja echt mal sowas wie Cost Average Effect mit reinnehmen. Das wäre vielleicht ein guter Anschluss an das heutige Thema. Falls ihr mal irgendwie Fragen habt oder euch etwas zu kompliziert war, dann zögert nicht, schreibt uns gerne und dann können wir es im nächsten Podcast gerne aufnehmen. Lars, ich wünsche dir wieder das Glück des Tüchtigen und mach es gut.
Sebastian, bis deine Antenne.
Ciao.
Antenne Bayer.